Dieser Neutralitätsbegriff hat schon eine Entgrenzung erfahren. Also erst war nur die Rede von parteipolitischer Neutralität, dann plötzlich von politischer Neutralität, irgendwann nur noch von Neutralität. Und man muss sich schon klar machen, dass dieses Neutralitätsgebot, wenn es das überhaupt gibt, viel kleiner ist, als in dieser Entgrenzung mitschwingt.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Hallo Michael, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr immer zahlreicher werdet und dass wir merken, die Themen, über die wir hier sprechen, stoßen auf echtes Interesse.
Hallo Viktoria. Und für die, die jetzt neu dazugekommen sind zu unserem Podcast, vielleicht nochmal ganz kurz, worum es hier eigentlich geht. Podcast hat den Titel Die NGO-Debatte und damit meinen wir am Ende immer die Zivilgesellschaft. Und wie definiert sich denn eigentlich eine zivilgesellschaftliche Organisation? Das sind im Wesentlichen 5 Punkte. Erstens, sie sind gemeinwohlorientiert. Zweitens, arbeiten sie nicht gewinnorientiert. Drittens, wenn sie Überschüsse erwirtschaften, schütten sie diese nicht an Eigentümer oder Mitglieder aus. Viertens, sie nehmen keine hoheitlichen, im engen Sinne staatlichen Aufgaben wahr. Und fünftens, sie entscheiden autonom über ihre inneren Angelegenheiten.
Cool, Michael, danke, dass du das nochmal erläutert hast. Das ist ja auch für uns immer nochmal zur Orientierung gut. In diesem Podcast haben wir jetzt schon mehrfach gehört, wie unglaublich wichtig Zivilgesellschaft für eine Demokratie ist. Wir haben über Krisen gesprochen, über Engagement, über Verantwortung und über die Frage, was passiert, wenn Zivilgesellschaft ausfällt oder unter Druck gerät. Deshalb stellt sich heute die naheliegende Frage, wenn Zivilgesellschaft für unseren Staat und unsere Demokratie so zentral ist, welche Rolle spielt sie eigentlich in unserer Verfassung? Das würde ich heute gerne klären.
Das ist eine spannende Frage, Viktoria. Weil wir aber ja beide keine Juristinnen sind und diese Frage nicht aus dem Bauch heraus beantworten wollen und auch wohl nicht sollten, sprechen wir heute mit jemandem, der sich genau damit professionell beschäftigt, mit einem Verfassungsrechtler.
Ja, genau. Und wenn er schon mal da ist, würde ich ihn dann aber auch gleich fragen, was wir ja auch schon echt oft diskutiert haben, zuletzt auch mit Herrn Mayer, dem Bundestagsabgeordneten, muss Zivilgesellschaft eigentlich politisch neutral sein?
Was das rechtlich bedeutet und was davon eher politische Interpretation ist, das können wir heute sicherlich auch versuchen zu klären. Und deswegen freue ich mich total, dass heute bei uns ist Professor Dr. Sebastian Unger, der den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Wirtschafts- und Steuerrecht an der Ruhr-Universität Bochum innehat. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Professor Unger, bevor wir jetzt da inhaltlich einsteigen, warum beschäftigt sich ein Verfassungsrechtler so intensiv mit Zivilgesellschaft?
Ja, ich bin ja nicht nur Verfassungsrechtler, sondern die Bezeichnung meines Lehrstuhls legt das vielleicht schon nahe, auch Steuerrechtler. Und über das Steuerrecht bin ich eigentlich zum Thema Zivilgesellschaft gekommen. Ich habe mich also erstmal mit dem Gemeinnützigkeitsrecht beschäftigt und als ich damit angefangen habe, das schon lange her, 2008, 2009 um den Dreh, da war das Ganze eigentlich noch wirklich ein steuerrechtliches Thema, teilweise aus einer privatrechtlichen Perspektive, also sozusagen mit Fokus auf Vereinsrecht und Stiftungsrecht betrieben worden. Und es hat eigentlich erst in den letzten Jahren eine Wendung genommen, die das Ganze auch zum verfassungsrechtlichen Thema macht, nämlich die Frage nach der Rolle von Zivilgesellschaft in der Demokratie, um die es ja heute sicherlich auch gehen soll. Und das ist eigentlich für mich als Verfassungsrechtler, der ich eben auch bin, eine schöne Wendung, weil plötzlich das Thema Recht der Zivilgesellschaft gar nicht mehr so sehr nur ein steuerrechtliches und privatrechtliches, also vereins- und stiftungsrechtliches Thema ist, sondern eben auch ein öffentlich-rechtliches Thema. Als Öffentlichrechtler, als Verfassungsrechtler beschäftigt man sich ja viel mit Fragen der Demokratie, mit Fragen der Grundrechte, des Rechtsstaats und da spielt die Zivilgesellschaft eben auch eine große Rolle und insofern komme ich aus dem Steuerrecht, aber es ist eben zunehmend auch zum verfassungsrechtlichen Thema geworden und interessiert auch den Verfassungsrechtler.
Spannend, ne? Von Steuer zu Demokratie und Verfassung.
Haben wir gleich einen doppelten Profi hier. Ja. So, jetzt wird seit einem Jahr in Deutschland anders über Zivilgesellschaft und NGOs gesprochen. Vor einem Jahr hat die CSU-CDU-Fraktion viele Fragen zur Arbeitsweise von Zivilgesellschaft gestellt und wie hat sich denn Ihre Arbeit dann seitdem verändert?
Naja, das Thema nach der Funktion von Zivilgesellschaft in der Demokratie oder nach der Möglichkeit von Zivilgesellschaft, sich als auch gemeinnützige Zivilgesellschaft politisch zu betätigen, die Frage ist nach diesen berühmten 551 Fragen nochmal verschärft gestellt worden, hat nochmal stärker in das Bewusstsein gerückt und ich würde sagen, das Thema ist eben noch mal größer geworden und hat sich vielleicht auch zunehmend von der Frage der politischen Betätigung verschoben zur Frage nach der Neutralität. Also es geht eigentlich immer mehr um die Frage, muss Zivilgesellschaft, zumal als staatlich geförderte Zivilgesellschaft, neutral sein? Und so dieses Thema ist natürlich noch mal viel größer geworden durch die Anfrage, die ja doch einfach viel Verunsicherung hervorgerufen hat, aber das Thema eben auch zum Thema gemacht hat, das in den Medien sehr viel mehr Beachtung findet. Und wann wäre zuletzt in der Tagesschau über gemeinnützige Organisationen berichtet worden oder die Frage nach gemeinnützigen Organisationen gestellt worden?
Die kleine Anfrage, die ist so ein bisschen der rote Faden durch unseren Podcast, habe ich so ein bisschen den Eindruck, die taucht immer wieder auf.
Aber deswegen gibt es uns überhaupt, oder?
Ja, unter anderem, ja. Aber gab es noch andere Entwicklungen im juristischen beziehungsweise im gesellschaftspolitischen mit Blick auf Zivilgesellschaft, die da überhaupt diese verfassungsrechtliche Frage mit Blick auf Zivilgesellschaft in den Raum gestellt haben?
Na, ich würde sagen, der Startpunkt war eigentlich tatsächlich die Attac-Entscheidung in 2019, also als der Bundesfinanzhof final die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac bestätigt hat. Und damit ging das Thema eigentlich so richtig los. Und es ist eigentlich jetzt so in den letzten 2-3 Jahren nochmal riesengroß geworden.
Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was Attac ist, was Sie damals gemacht haben, nur damit?
Ja, also bei Attac ging es einfach um die Frage, ob die zivilgesellschaftliche Organisation Attac, also letztlich ein Verein, ob sich ein Verein politisch betätigen darf. Und Attac ist die Gemeinnützigkeit entzogen worden, ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil sie sich politisch betätigt hätten, sondern vor allen Dingen deshalb, weil sie sich zu einem Thema politisch betätigt haben, das nach der Abgabenordnung und nach dem Katalog in der Abgabenordnung mit den gemeinnützigen Zwecken eben kein gemeinnütziger Zweck ist. Kann man lange darüber streiten, ob das wirklich so ist oder nicht, aber jedenfalls nach Auffassung der Gerichte war das Thema, mit dem sich Attac politisch befasst hat, nämlich globale Finanzgerechtigkeit, also sagen diese Themen von Attac waren eben im Katalog der Abgabenordnung nicht abgebildet, deshalb nicht gemeinnützig und deshalb durfte man sich auch nicht politisch betätigen. Also es ging gar nicht so sehr um die Frage der politischen Betätigung, sondern eher um die Frage, zu welchen Zwecken, zu welchen Themen kann ich mich eigentlich politisch betätigen. Und das war eigentlich eher das Problem. Aber das, was in den Medien vor allen Dingen im Vordergrund stand, war natürlich die Frage, darf man sich politisch betätigen oder nicht?
Viele Menschen haben schon mal gehört, dass die Presse als vierte Gewalt gilt. Für NGOs gibt es so einen Begriff nicht wirklich, auch wenn manche vielleicht von einer fünften Gewalt sprechen mögen. Welche Rolle weist unsere Verfassung denn der Zivilgesellschaft zu?
Ja, man muss sagen, dass die Verfassung, also das Grundgesetz, dass das Grundgesetz die Zivilgesellschaft als solche, als Akteur eigentlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir vielleicht auch, dass wir eine späte Demokratie sind. Vor allen Dingen aber daran, dass das Grundgesetz Demokratie eigentlich vor allen Dingen als Wahlen versteht. Also es geht vor allen Dingen um die Wahl des Bundestags. Das ist eigentlich der Akt, in dem sich das Volk in der Demokratie gegenüber der Politik äußert. Und von da aus wird eigentlich alles konstruiert. Die Zivilgesellschaft kommt eigentlich nur vor über die Grundrechte. Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit bezeichnet das Bundesverfassungsgericht als funktional demokratische Grundrechte, also haben eine Funktion in der Demokratie, weil man eben seine Meinung äußern darf, weil man sich versammeln darf und im Rahmen von Versammlungen seine Meinung äußern darf. Das ist aber gar nicht so sehr auf die Zivilgesellschaft bezogen, wiewohl natürlich klar ist, dass dahinter immer zivilgesellschaftliche Akteure stehen, aber die Zivilgesellschaft als solche kommt eigentlich gar nicht so sehr vor. Es gibt den Artikel 9, die Vereinigungsfreiheit, ich kann mich also vereinigen. Bei den Stiftungen war lange umstritten, ob die sich überhaupt auf Grundrechte berufen können. Ist mittlerweile geklärt. Daneben gibt's natürlich...
Also jetzt dürfen sie es, oder?
Genau, sie dürfen sich, also sie durften sich immer auf Grundrechte berufen, aber es war am Anfang so ein bisschen umstritten, ob die eigentlich sich auf Grundrechte berufen können oder ob das nicht einfach nur ein Vermögen ist und dahinter eigentlich keine Personen stehen und deshalb die sich nicht auf Grundrechte berufen können. Aber es geht letztlich sozusagen immer um diese Grundrechte, denen man natürlich im Ergebnis dann entnehmen kann, dass die Zivilgesellschaft sich auch politisch einlassen kann. Aber die Zivilgesellschaft als Akteur wird eigentlich nicht so richtig erwähnt. Also wenn man auf den Artikel 21 guckt, das ist der Parteienartikel im Grundgesetz. Die Parteien sind sozusagen als Player ausdrücklich genannt. Aber die stehen ja gewissermaßen an der Schwelle zwischen Gesellschaft und Staat. Aber diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, die nicht wirklich danach streben, Macht zu erringen und wirklich tief in der Gesellschaft verwurzelt sind, die kommen eigentlich als solche in der Verfassung nicht vor. Ich finde, ganz gut deutlich wird das vielleicht auch, wenn man das mal mit dem europäischen Recht vergleicht und mit dem europäischen Verfassungsrecht. Denn das europäische Verfassungsrecht, also die europäischen Verträge, die nennen in ihrem Demokratieprinzip in ihren Vorschriften über die Demokratie in Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union die Zivilgesellschaft ausdrücklich und verpflichten die Organe der Europäischen Union auf einen Dialog mit der Zivilgesellschaft. Und da taucht sozusagen dieser Begriff Zivilgesellschaft oder Civil Society taucht eben tatsächlich auf und die wird eben als Akteur auch wirklich im Demokratieprinzip verankert. Und das kennt das Grundgesetz so nicht. Es geht letztlich sozusagen immer darum, Grundrechte. Die Grundrechte werden auch durch Vereinigungen, auch durch Stiftungen ausgeübt. Insofern natürlich auch Zivilgesellschaft. Aber als Akteur kommt sie sozusagen eigentlich um Grundgesetz nicht vor.
Ja, dann kommt also der Zivilgesellschaft die Europäische Union zu Pass.
Ja, also genau. Aber das Demokratieprinzip des Grundgesetzes fokussiert eben ganz stark darauf, dass das Volk sich in Wahlen und Abstimmungen, also vor allen Dingen in der Wahl des Bundestags äußert, aber während der Wahl, während der Legislaturperiode eben Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit genießt, aber sozusagen diese Zivilgesellschaft und die demokratische Funktion von Zivilgesellschaft spielt jedenfalls in der Verfassung keine große Rolle. Das heißt nicht sozusagen, dass die Zivilgesellschaft nicht zulässig wäre. Das Bundesverfassungsgericht erwähnt die Zivilgesellschaft auch ausdrücklich, also nicht als Zivilgesellschaft, aber als Vereinigungen in der Gesellschaft, die sich dann eben auch politisch einbringen. Aber ich würde sagen, das Grundgesetz verhält sich sehr zurückhaltend gegenüber der Zivilgesellschaft jetzt als Konzept und als demokratischem Akteur.
Und ist es dann eher so, dass die Politik eher Zivilgesellschaft dann reguliert oder über diese entscheidet? Oder ist es eigentlich auch noch dieses andere Argument, was ja sehr stark aus der Politikwissenschaft kommt, dass Zivilgesellschaft auch so ein vorpolitischer Raum ist, ja, in dem Dinge vorbereitet werden für eine Demokratie, ne?
Also diese Rolle wird nicht so stark mitbedacht, wiewohl es, wie gesagt, in der Rechtsprechung schon eine Rolle spielt. Ich will jetzt umgekehrt auch nicht sagen, dass im Grundgesetz unbedingt angelegt ist, dass die Zivilgesellschaft reguliert werden müsste. Gibt natürlich eine Regulierung von Zivilgesellschaft, vor allen Dingen über das Steuerrecht, muss man sagen. Also ist vielleicht auch ein Konstruktionsfehler, dass wir die Zivilgesellschaft gerade im Steuerrecht mit einem besonderen Status ausstatten, mit dem Gemeinnützigkeitsstatus, der dann eben vor allen Dingen steuerrechtlicher Status ist. Das führt sicherlich auch zu vielen Problemen. Aber darüber hinaus steht die Zivilgesellschaft jetzt auch nicht sozusagen in besonderer Weise im Fokus des Gesetzgebers, der jetzt glaubt, sie regulieren zu müssen. Gibt es Vereinsgesetz, das dann auch das Verbot von Vereinen ermöglicht, wenn sie extremistisch sind, sowas schon, aber es ist sozusagen auch nicht, dass es das große Zivilgesellschaftsgesetz gäbe. Aber man muss natürlich schon sagen, dass über das Steuerrecht vor allen Dingen die Zivilgesellschaft in einer bestimmten Weise gesteuert und kanalisiert wird und man dann im Ergebnis eben vielleicht, da kommen wir ja sicherlich noch zu, auch eine bestimmte Zivilgesellschaft hat, auch vielleicht eine relativ unpolitische Zivilgesellschaft, weil das eben im Steuerrecht angelegt ist und das Steuerrecht einfach aus den unterschiedlichsten Gründen so eine große Bedeutung für die Zivilgesellschaft gewonnen hat.
Das fand ich jetzt ein spannendes Stichwort, das hier unpolitisch. Michael, was meinst du? Also kann Zivilgesellschaft neutral sein oder ist sie eigentlich zwangsläufig politisch? Ja.
Kann man das überhaupt beantworten? Also diese Frage nach, ist das politisch oder ist das nicht politisch? Es geht ja einher mit diesem vorpolitischen Raum. Von daher ist das eigentlich überhaupt eine Rechtsfrage, ob die Zivilgesellschaft politisch agiert oder nicht politisch agiert.
Naja, ich würde sagen, es ist natürlich letztlich vor allen Dingen eine tatsächliche Frage, ob die Zivilgesellschaft sich politisch einbringen will, ob sie sich nicht politisch einbringen will. Sie hat im Rahmen der Grundrechte Spielräume dafür, sich politisch einzubringen. Und wie politisch sie dann wirklich ist, hängt natürlich letztlich von der Zivilgesellschaft selbst ab. Und ich würde sagen, da gibt es Unterschiede, je danach, wie die Organisationen der Zivilgesellschaft sich verhalten, auch was für Organisationen der Zivilgesellschaft das sind. Also eine Organisation wie ATTAC ist politischer als ein Sportverein. Das hängt erstmal von der Zivilgesellschaft selbst ab. Aber ich finde, oder es gibt auch vielleicht eine rechtliche Dimension. Denn wenn man nochmal in den Blick rückt, dass die Zivilgesellschaft vor allen Dingen im Gemeinnützigkeitsrecht gefördert wird durch den Staat und im Gemeinnützigkeitsrecht letztlich, wenn man so will, mittelbar über Mittel verfügt, die sonst dem Haushalt zur Verfügung stünden, indem nämlich der Gesetzgeber und der Fiskus letztlich auf eine Besteuerung verzichtet und Steuern bei den Organisationen belässt, anstatt sie in den Haushalt einzuführen, muss man sagen, dass natürlich letztlich die Organisationen sind, die mittelbar über Steuermittel verfügen und dann letztlich auch darüber befinden, wie öffentliche Mittel eingesetzt werden. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie nur politisch sind, wenn sie tatsächlich sich in der Weise politisch einbringen, dass sie versuchen, die öffentliche Meinung zu steuern, die öffentliche Meinung zu gestalten, sondern man ist dann eben vielleicht auch dadurch politisch, dass man sagt, wir setzen in unserer Organisation diese Mittel, die eigentlich Haushaltsmittel wären, über die wir aber jetzt als Organisation verfügen können, die setzen wir auf eine bestimmte Weise ein. Das ist jetzt gar nicht das, was im Fokus steht, dieser großen Diskussion um politische Betätigung. Aber ich glaube, Zivilgesellschaft ist insofern, jedenfalls dann, wenn sie gemeinnützig ist, auch immer ein bisschen politisch, weil sie letztlich über Mittel entscheidet, die sonst dem Haushalt zur Verfügung stünden.
Jetzt mal so ganz konkret eine Frage, die sich ja oft gestellt hat schon und auch nach Folgen, die wir veröffentlicht haben. Darf die Vorsitzende einer großen NGO auf einer Demonstration sprechen und politisch klar Position beziehen, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden?
Wie ist es da mit der Kritik an Parteien oder einzelnen politischen Positionen und wo verläuft da eigentlich so die juristische Grenze? Gibt es da einen Kompass, um wieder darauf zurückzukommen?
Also ich glaube, da muss man erstmal sozusagen einen Schritt zurücktreten und vielleicht kurz sagen, was Gemeinnützigkeit eigentlich ist. Also es ist möglicherweise auch schon im Podcast vorherigen Folgen diskutiert worden. Gemeinnützigkeit besteht ja darin, dass eine Organisation einen bestimmten Zweck verfolgt, der in der Abgabenordnung geregelt ist. Also die Abgabenordnung, ein Steuergesetz regelt eine ganze Reihe von gemeinnützigen Zwecken und das Gemeinnützigkeitsrecht verlangt, dass die Organisationen einen solchen Zweck verfolgen und wenn sie einen solchen Zweck verfolgen, dann sind sie eben gemeinnützig und kommen in den Genuss von bestimmten steuerlichen Vorteilen und genießen eben diesen Gemeinnützigkeitsstatus. Das heißt sozusagen, das Mantra des Gemeinnützigkeitsrechts ist immer, ich brauche einen gemeinnützigen Zweck und meine Tätigkeit muss auf diesen Zweck bezogen sein. Und wenn man das jetzt mit der politischen Tätigkeit in Verbindung bringt, muss eben die politische Betätigung auf diesen Zweck bezogen sein. Mit anderen Worten, ein Umweltschutzverein, ein Naturschutzverein kann, auch die Vorsitzende eines solchen Vereins kann auf einer Demonstration verlangen, dass die Naturschutzgesetze nachgeschärft werden. Oder die Vorsitzende eines Denkmalschutzvereins kann verlangen, dass der Denkmalschutz strenger ist und so weiter und so weiter. Also insofern würde ich sagen, politische Betätigung, die Einflussnahme auf die öffentliche Meinung, die Gestaltung der öffentlichen Meinung ist erstmal einfach nur ein Instrument, um die eigenen gemeinnützigen Zwecke zu verfolgen und als solches erstmal unverdächtig. Das würde ich sagen, sieht vielleicht die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung der Finanzgerichte nicht ganz so. Es gibt so ein sogenanntes Hintergrundkriterium. Die sagen also, das muss sich im Hintergrund der Tätigkeit halten. Mich überzeugt das jetzt nicht, aber es ist jedenfalls die Position der Verwaltung und der Gerichte. Und deshalb muss ich auch immer operativ tätig sein und diese politischen Instrumente dürfen eben nur flankierend hinzutreten, was immer man jetzt davon hält. Aber jedenfalls bedeutet das, ich kann mich politisch betätigen, solange das auf meinen Zweck bezogen ist. So, und jetzt kommen die von Ihnen angesprochenen Parteien dazu. Wie ist das denn eigentlich mit den Parteien? Also kann ich mich sozusagen auch kritisch zu Parteien äußern? Da würde Ihnen die Finanzverwaltung sagen, immer dann, wenn Sie eine Partei erwähnen, dann wird sozusagen kritisch. Habe ich kürzlich nochmal sozusagen genau so gehört. Immer wenn die Partei irgendwie ins Spiel kommt, wird es kritisch. Ich glaube, man muss differenzieren. Im Vordergrund muss immer dieser Zweck stehen, ja, und immer sozusagen der inhaltliche Zweck. Und es geht letztlich immer um die Frage, ob meine politische Betätigung auf diesen Zweck bezogen ist. Also es geht mir sozusagen nicht darum, die Partei zu kritisieren, sondern ich stelle den Zweck, den Inhalt in den Vordergrund. Und wenn im Zuge dessen dann auch irgendwie Parteien eine Rolle spielen, dann würde ich sagen, ist das erstmal nicht so problematisch, solange eben der Zweck im Vordergrund steht. Ja, wenn ich eben ein Umweltschutzverein bin und ich setze mich für die Umwelt ein und ich bringe Positionen vor, die den Positionen einer Partei entsprechen, dann ist das kein Problem, solange ich mich eben sozusagen auf diesen Zweck beziehe. Anders ist das, wenn es sozusagen nur noch um die Parteien geht. Ja, wenn ich nur noch Parteikritik betreibe oder mich umgekehrt für eine bestimmte Partei einsetze, dann wird es grundsätzlich jedenfalls problematischer. Und zwar deshalb, weil das Gemeinnützigkeitsrecht eben einen Grundsatz der parteipolitischen Neutralität beinhaltet. Also,
das heißt, wie bewerten Sie dann die Brandmauer-Demos, die ja auch der Union letztes Jahr so übel aufgestoßen sind?
Aber den Brandmauer-Demos würde ich sagen, muss man erstmal fragen, welcher Zweck wird da eigentlich verfolgt? Also wenn ich mich sozusagen einfach nur vor eine Parteizentrale stelle und sage, die Brandmauer muss aufrechterhalten werden, frage ich mir erstmal die Frage, was ist das eigentlich für ein gemeinnütziger Zweck? Fallen mir jetzt grundsätzlich vielleicht ein, die Förderung des demokratischen Staatswesens, möglicherweise. Aber auch dann ist es natürlich schwierig, einfach sich konkret auf eine bestimmte Partei zu beziehen und eine bestimmte Partei zu kritisieren. Es fällt mir mal so ein bisschen schwierig, dann Einzelfälle abschließend juristisch zu beurteilen, weil man im Detail gucken muss, wer ist das eigentlich, was ist das für eine Organisation, was für einen Zweck hat die, ist die überhaupt gemeinnützig, ist die nicht gemeinnützig, und dann muss man sozusagen im Einzelfall zusammensetzen. Deshalb fällt es mir immer schwer, sozusagen eine pauschale Antwort zu geben auf einen Fall und zu sagen, das ist jetzt ein Verstoß gegen die Regeln der Gemeinnützigkeit oder umgekehrt eben nicht. Aber ich würde sagen, wichtig ist erstmal, politische Betätigung ist zulässig, solange sie auf den Zweck bezogen ist, solange sie parteipolitisch neutral erfolgt. Was nicht vollständig ausschließt, dass ich auch eine Partei erwähne, aber es darf eben nicht zentral um die Kritik oder umgekehrt die Unterstützung einer Partei gehen.
Das, was dann der Erfolg ist, der Entzug der Gemeinnützigkeit, haben Sie vorhin schon gesagt. Als Organisation kann mir das eigentlich egal sein, ob ich gemeinnützig bin oder nicht.
Naja, also die Gemeinnützigkeit ist natürlich erstmal vielleicht auch ein Gütesiegel, wenn in der Presse berichtet wird, dass eine Organisation ihre Gemeinnützigkeit verloren hat, dann wird das sicherlich nicht förderlich sein für die Organisation. Technisch gehen mit der Gemeinnützigkeit vor allen Dingen steuerliche Vorteile einher, primär. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Mietshaus habe, das ich vermiete als Organisation und ich habe Einkünfte aus dieser Vermietung, dann muss ich die Einkünfte nicht versteuern. Und vielleicht noch wichtiger, wenn ich Spenden bekomme von Dritten, dann können diese Dritten ihre Spenden steuerlich geltend machen, und das befördert natürlich nochmal das Interesse der Dritten, mir Spenden zu erbringen. Und wenn man jetzt die Frage stellt, braucht man diese steuerlichen Vorteile, dann muss man natürlich auf die einzelne Organisation gucken. Wie finanziert sich die Organisation eigentlich? Hat die Immobilienbesitz? Betreibt die wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, aus denen sie Einkünfte erzielt? Dann ist natürlich das förderlich, wenn ich dafür keine Steuern zahlen muss. Oder auch, was für Spenden bekommen die eigentlich? Bekommen die hohe Spenden? Bringt das was für die Spender? Also wenn man mal das Beispiel nimmt, Campact, die ja ganz bewusst aus der Gemeinnützigkeit rausgegangen sind, um auch eben mehr politischen Spielraum zu haben. Habe ich gehört, dass sie im Wesentlichen von Kleinspenden leben, auch von Spenden von jungen Leuten, die vielleicht häufig noch keine Steuern zahlen, weil sie insgesamt ein zu geringes Einkommen haben. Und da spielt dann natürlich der steuerliche Vorteil nicht so eine große Rolle für die Finanzierung. Wenn ich aber umgekehrt eben von Großspenden profitiere, dann mag das ganz anders sein. Also man muss sozusagen sehr stark auf die einzelnen Organisationen gucken. Und dann ist natürlich insgesamt, würde ich sagen, schon der Gemeinnützigkeitsstatus wichtig. Auch deshalb, weil er bei ganz vielen anderen staatlichen Berührungspunkten mit der Zivilgesellschaft Voraussetzung ist. Also zum Beispiel, wenn ich in eine kommunale Einrichtung möchte, ich möchte eine Halle bekommen von der Stadt oder von der Gemeinde, dann ist häufig die Gemeinnützigkeit Voraussetzung. Oder auch zum Beispiel Demokratieförderprogramme, die aus Haushaltsmitteln bestritten werden, da ist auch regelmäßig die Gemeinnützigkeit Voraussetzung. Also zum Beispiel das Demokratiefördergesetz, das ja nie in Kraft getreten ist, da war auch in dem Entwurf eben die Gemeinnützigkeit der Organisation Voraussetzung dafür, dass man eben eine Demokratieförderung bekommt. Also spielt schon eine große Rolle, und ich glaube, man muss dann eben von Organisation zu Organisation gehen und sich überlegen, jede Organisation muss sich selbst entscheiden, ist das jetzt für sie wichtig oder nicht wichtig. Aber so verallgemeinert würde ich schon sagen, der Gemeinnützigkeitsstatus spielt natürlich schon eine große Rolle. Und wenn man in Konflikt gerät, ist es sicherlich besser, selbst bewusst rauszugehen, anstatt ihn eben zu verlieren. Ne?
Okay.
Ja. Jetzt sind Sie ja selber ehrenamtlich im Vorstand des Bundesverband Deutscher Stiftungen auch engagiert. Und merken Sie denn dann, oder ja, merken Sie in den Stiftungen auch eine Unterhaltung über genau diese Themen, und über die gibt's da, versucht man da auch herauszufinden, so was ist unsere Linie und wie können wir damit umgehen? Weil es gibt ja eine ganze Menge Stiftungen, die auch viel verschiedenste auch Organisationen unterstützt haben, zum Beispiel die in der berühmt-berüchtigten kleinen Anfrage vorkommen.
Ich würde insgesamt sagen, dass im Bundesverband das Thema schon eine sehr große Bedeutung hat. Es gibt schon sehr viele Anfragen von Organisationen, die verunsichert sind. Ich würde gar nicht so unbedingt sagen, dass die alle wirklich auf dem Drahtseil unterwegs sind und möglicherweise abstürzen, weil sie politisch gefährlich unterwegs sind. Aber die Verunsicherung ist eben einfach wahnsinnig groß. Und zwar bis hin zu Stiftungen, die gar nicht im engeren Sinne politisch unterwegs sind. Aber die Verunsicherung ist eben so groß, dass man auch in der täglichen operativen Arbeit ständig befürchtet, zu politisch zu sein und die Gemeinnützigkeit zu gefährden. Und insofern würde ich sagen, das Thema ist sicherlich, auch das haben wir schon am Anfang angesprochen, im Zusammenhang mit Attac und der Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist sicherlich das Thema, das die Organisationen jetzt in gemeinnützigkeitsrechtlicher Hinsicht mit Abstand am meisten bewegt hat in den letzten Jahren. Also das merkt man schon ganz deutlich, dass die Verunsicherung sehr groß ist, dass das Thema riesig ist und dass gerade auch diese kleine Anfrage im letzten Jahr, dass das sich auch nochmal dazu geführt hat, dass dieses Thema nochmal viel stärker im Fokus steht und im Bewusstsein aller verankert ist. Also das merke ich schon, dass eben so dieses Thema politische Betätigung, welche Rolle hat Zivilgesellschaft in der Politik, das hat durch diese ganze Diskussion um politische Betätigung nochmal erheblichen Auftrieb erfahren.
Was raten Sie denn dann diesen Organisationen oder was rät der Bundesverband? Also die wenden sich ja auch an Sie wahrscheinlich und sagen, was können wir tun oder wo ist unsere rote Linie? Wie?
Also ich würde Ihnen sagen, insgesamt glaube ich, ist das Wichtigste, dass man schon auch sieht, dass die Spielräume viel größer sind, als sie überwiegend angenommen werden. Also ich glaube, es ist ja auch eine Strategie der politischen Akteure, die mit solchen Anfragen die Zivilgesellschaft, das ist vielleicht gar nicht so sehr die CDU, CSU, aber andere Parteien, die mit solchen Anfragen eben auch versuchen, die Zivilgesellschaft einzuschüchtern und versuchen eben einfach Angst zu schüren mit dem Ziel, dass die Zivilgesellschaft sich zurückhält. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht angezeigt, weil die Spielräume sind schon erheblich. Also ich kann mich zu meinen Zwecken kann ich mich politisch äußern. Selbst wenn ich mich außerhalb der Zwecke zu tagespolitischen Themen äußere, ist das Steuerrecht großzügig und lässt das jedenfalls vereinzelt gelegentlich zu. Also die Spielräume sind einfach viel, viel größer, als man denkt. Deshalb glaube ich, das Wichtigste ist erstmal, sich nicht sagen, übermäßig zurückzuhalten, sondern durchaus auch sich dessen bewusst zu sein, dass man ein Akteur in der Demokratie ist, dass man sich politisch einbringen darf. Und dass selbst dann, wenn man eine Grenze überschreitet, auch die Gemeinnützigkeit nicht sofort weg ist. Also jedenfalls im Moment würde ich sagen, ist das Klima noch so, dass die Finanzämter versuchen, verhältnismäßig vorzugehen und dass man die Gemeinnützigkeit nicht sofort verliert, wenn man geringfügig eine Linie überschreitet. Also wenn ich natürlich jetzt Wahlkampf betreibe für eine Partei, dann wird's kritisch. Aber wenn ich mich möglicherweise mal hier und da zu politisch geäußert habe, ist nicht sofort die Gemeinnützigkeit weg. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ja, schon selbstbewusst sich auch politisch in den Diskurs einzubringen, aber immer darauf zu achten, dass es ans eigene Thema rückgebunden ist. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Also man muss schon immer den eigenen Satzungszweck im Blick halten. Bezogen auf den Satzungszweck politisch aktiv, kann man politisch aktiv sein, sollte versuchen, von Parteien eher Abstand zu halten, also von der Nennung einzelner Parteien, weil das eben jedenfalls für die Finanzverwaltung ein bisschen gefährlich ist. Und man sollte auch immer im Blick haben, dass man sich in irgendeiner Weise auch noch operativ betätigt. Also nicht nur politische Betätigung betreibt, sondern eben auch zum jeweiligen Satzungszweck operative Maßnahmen vornimmt.
Gibt es Finanzämter, also die jetzt seit einem Jahr da auch verstärkt draufschauen? Oder werden die von wem, wer weist die drauf hin oder schauen die selber?
Es wird ja immer wieder davon berichtet, dass insbesondere die AfD sich beschwert über einzelne Organisationen bei den Finanzämtern. Also rechtlich hat das keine Bedeutung. Rechtlich werden einfach bei den Finanzämtern die gemeinnützigen Organisationen steuerlich veranlagt und die Finanzämter greifen das eben auf, wenn sie glauben, sie müssten das aufgreifen, weil es mit den Grundsätzen des Gemeinnützigkeitsrechts in Konflikt gerät. Aber im Prinzip sind es die Finanzämter, ja, die einfach im Zuge der normalen Besteuerung der Organisationen auch diese Frage stellen, sind die Organisationen zu politisch unterwegs? Und da kriegen sie natürlich möglicherweise Hinweise, die sie dann vielleicht auch aufgreifen, ohne dass sie das müssten. Aber jedenfalls würde ich sagen, im Moment sind wir noch nicht in einer Situation, wo jetzt die Finanzämter organisiert Jagd machen auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die angeblich zu politisch sind und deshalb ihre Gemeinnützigkeit verlieren müssten.
Die andere Seite ist ja, jetzt haben wir über Gemeinnützigkeit viel gesprochen und so, die andere Realität ist auf jeden Fall, dass viele gemeinnützige Organisationen am Ende ja auch Förderungen vom Staat erhalten. Und da taucht dann ja auch ganz häufig dann diese Aussage auf, wer staatliche Förderung bekommt, muss politisch neutral sein. Stimmt das aus einer juristischen Sicht so?
Naja, insgesamt ist schon der Begriff der politischen Neutralität ist ein bisschen gefährlich. Denn wenn es gerade beim Gemeinnützigkeitsrecht angesprochen, da geht es erstmal um parteipolitische Neutralität. Und man muss sagen, dass in der Diskussion dieser Neutralitätsbegriff schon eine Entgrenzung erfahren hat. Also erst war nur die Rede von parteipolitischer Neutralität, dann plötzlich von politischer Neutralität, irgendwann nur noch von Neutralität. Und ich glaube, man muss sich schon klar machen, dass dieses Neutralitätsgebot, wenn es das überhaupt gibt, gleich noch was zu, dass dieses Neutralitätsgebot viel kleiner ist, als in dieser Entgrenzung mitschwingt. Also es geht, wenn überhaupt, um parteipolitische Neutralität. Vor allen Dingen im Gemeinnützigkeitsrecht, da ist die wirklich sozusagen verankert. Das ist ein etablierter Grundsatz des Gemeinnützigkeitsrechts, dass die gemeinnützigen Organisationen parteipolitisch neutral agieren müssen. Wenn man jetzt immer auf das Zuwendungsrecht geht, da geht es ja gar nicht so sehr ums Gemeinnützigkeitsrecht, sondern um das Recht der Zuwendung. Also ich bekomme wirklich eine, wenn man so will, Subvention, mit der ich dann ein Projekt verfolgen kann oder als Organisation tätig sein kann. Da stellt sich schon die Frage, wo eigentlich so ein Neutralitätsgebot geregelt sein sollte. Und es gibt keine allgemeine Regelung eines Neutralitätsgebots, sodass es am Ende immer um die Ausgestaltung der konkreten Zuwendung geht. Ja, wenn ich vom Staat Geld bekomme und der Staat gibt mir auf die Reise die Vorgabe mit, ich muss mich neutral verhalten, dann gibt es ein Neutralitätsgebot. Das ist aber vom Einzelfall abhängig. Und da muss ich auch ganz konkret die Frage stellen, was für ein Neutralitätsgebot eigentlich. Also der Verwaltungsrechtler würde von einer Auflage sprechen, ich bekomme etwas und das unter der Auflage, dass ich mich so und so verhalte. Und wenn in dieser Auflage steht, ich muss mich politisch neutral verhalten, dann muss ich mich politisch neutral verhalten, weil es sonst zurückverlangt werden kann, das Geld, die Zuwendung. Aber da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist das eigentlich rechtmäßig? Ne? Also kann ich sozusagen eine Neutralitätspflicht auferlegen mit einer Auflage und wie weitgehend kann ich das eigentlich tun? Und dann kommen, würde ich sagen, die Grundrechte ins Spiel. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ob so eine Auflage möglicherweise in die Grundrechte der geförderten Organisationen eingreift. Und jetzt also sehr allgemein sagen, dass jedenfalls ein umfassendes Neutralitätsgebot, das mich dazu verpflichtet, in jeder Hinsicht politisch neutral zu sein, jedenfalls übers Ziel hinausschießt oder dann nochmal der Verwaltungsrechtler unverhältnismäßig ist und eben nur so dosiert sein darf, dass es wirklich sich in engen Grenzen bewegt. Also ich kann zum Beispiel möglicherweise bei einer Projektförderung sagen, wir fördern hier dein Projekt und im Zuge dieses Projekts, im Rahmen dieses Projekts, musst du dich bitte parteipolitisch neutral verhalten. Das würde ich sagen, sozusagen bewegt sich noch im Rahmen des Zulässigen, aber es kommt eben immer auf den Einzelfall an. Ja, also es ist nicht so wie im Gemeinnützigkeitsrecht, dass es im Zuwendungsrecht einen allgemeinen Grundsatz der Neutralität gäbe. Und das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ist nicht etwa so, dass in dem Moment, wo ich Geld vom Staat bekomme, ich plötzlich zum Teil des Staates werde und mich genauso wie der Staat neutral verhalten muss. Ja, also das schwingt ja vielleicht auch in dieser Erzählung vom Deep State mit, ja, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen, wenn sie staatlich gefördert sind, zu einem Art Staat im Staate würden und dann plötzlich auch staatlichen Einschränkungen unterlägen. Das ist mitnichten so. Also nur weil ich einen Euro vom Staat bekomme, bin ich nicht plötzlich Teil des Staates und muss dementsprechend auch nicht genauso neutral sein wie der Staat.
Aber das bedeutet ja am Ende, also ich kann mich in einem Projekt politisch neutral verhalten, aber ich kann als Organisation außerhalb eines Projektes mich dann schon auch nochmal anders positionieren.
Ja, genau. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, wenn man diese ganze Förderung, dieses ganze Gemeinnützigkeitsrecht, also steuerliche Förderung oder auch das Zuwendungsrecht mal wegdenkt, dann haben wir einfach eine Organisation, es kann ein Verein sein oder kann eine Stiftung sein, die erstmal grundrechtsberechtigt ist. Erstmal grundrechtliche Freiheit genießt, sich zu allem äußern darf, Versammlungen organisieren darf, zu jedem Thema erstmal komplett frei ist. Jenseits vielleicht extremistischer Organisationen, dann wird es möglicherweise schwierig. Aber wenn wir das mal ausblenden, bin ich erstmal ganz frei. Und jede Einschränkung, die an mich rangetragen wird, ob die jetzt aus dem Gemeinnützigkeitsrecht kommt oder aus dem Zuwendungsrecht, die ist aus staatlicher Perspektive erstmal rechtfertigungsbedürftig. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Erstmal bin ich frei. Ja, also und diese ganze Diskussion um Zuwendung, Gemeinnützigkeit und einschränkende Neutralität suggeriert ja irgendwie immer, dass die Zivilgesellschaft von vornherein Grenzen unterliegt. Und ich glaube, man muss umgekehrt rangehen und sagen, erstmal gibt's keine Grenze. Ja, erstmal bin ich grundrechtsberechtigt, kann tun und lassen, was ich will. Nochmal in gewissen Grenzen, die aber eben Extremismus, Vorbehalt, solche Grenzen sind. Aber jenseits dessen kann ich mich frei verhalten. Und wenn ich jetzt über Gemeinnützigkeitsrecht und Zuwendungsrecht komme und sage, hier und da müsst ihr euch neutral verhalten, muss ich immer fragen, ja, ist das denn überhaupt mit den Grundrechten vereinbar? Hier wird eingegriffen sozusagen in diese Freiräume, die die Zivilgesellschaft erstmal von Haus aus, jedenfalls im liberalen Staat, der wir sind, hat. Und dann sind solche Einschränkungen rechtfertigungsbedürftig. Das können auch gerechtfertigt werden. Also die parteipolitische Neutralität im Gemeinnützigkeitsrecht ist, glaube ich, im Ergebnis richtig. Aber sie müssen eben auch gerechtfertigt werden. Und Rechtfertigung heißt eben auch immer, sie müssen verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht übers Ziel hinausschießen. Und dann ist eben jetzt als angesprochene Projekt, kann ich eben nicht sagen, ich fördere hier ein Projekt von euch und ihr müsst euch jetzt als Organisation insgesamt und in jeder Hinsicht neutral verhalten. Ja, das setzt sich genauso, als wenn ich als Einzelperson eine Baugenehmigung bekomme und man würde mit der Baugenehmigung jetzt verbinden, dass ich mich in völlig anderen Bereichen auf eine gewisse Art und Weise verhalte. Würde auch jeder sagen sozusagen, das ist mit meinen Grundrechten nicht vereinbar, sondern die können eben allenfalls auf diese Baugenehmigung bezogen sein. Man kann mit der Baugenehmigung die Vorgabe verbinden, dass das Haus in einer bestimmten Art und Weise gebaut wird und ich bestimmte Grenzen nicht überschreite. Aber genauso ist es bei den Organisationen eben auch. Ja? Also jede Einschränkung in politischer Hinsicht muss sorgfältig dosiert sein und darf nicht übers Ziel hinausschießen.
Gibt es da ein Risiko, dass politische Mehrheiten den Rahmen für Zivilgesellschaft jederzeit enger ziehen können?
Ja, das Problem scheint mir doch zu sein, dass das auch im geltenden Recht schon, also jetzt im geltenden Steuerrecht, einfach nicht genau genug geregelt ist. Wir haben jetzt ja schon verschiedentlich darüber gesprochen, über das Gemeinnützigkeitsrecht und über die Grenzen der politischen Betätigung. Wenn man das nochmal versucht, auf den Begriff zu bringen, kann man sagen, ich kann mich politisch betätigen, solange das auf meinen Zweck bezogen ist. Das ist erstmal ein guter und positiver Ausgangspunkt. Dann wird es aber schon diffuser. Ja, also im Gesetz ist das gar nicht geregelt, aber eben im Anwendungserlass zur Abgabenordnung, das ist sozusagen die Verwaltungsvorschrift, die dann die Grundlage ist für das, was die Finanzverwaltung macht. Und da heißt es dann, das muss parteipolitisch neutral sein, das ist vielleicht noch einigermaßen klar, aber vor allen Dingen heißt es, es muss sich im Hintergrund halten. Wo jetzt der Hintergrund aufhört und der Vordergrund beginnt, das kann Ihnen so genau niemand sagen. Und das bedeutet, dass gerade diese Vorschriften des Steuerrechts, die den Spielraum markieren für die politische Betätigung, ehrlich gesagt maximal diffus sind und vor allen Dingen nicht gesetzlich geregelt sind. Und das ist natürlich so lange vielleicht nicht so ein großes Problem, wie die Finanzverwaltung und dahinter letztlich die Finanzministerien der Zivilgesellschaft gewogen sind. Also ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit einem Landesfinanzministerium, in dem es zu diesem Thema hieß, naja, am Ende sind wir doch immer ins Gespräch gekommen und sind gut aus der Sache rausgekommen und haben uns verständigt dazu. Sprich, ist die Grenze mal überschritten worden, dann gibt es einen kleinen Warnschuss und man arrangiert sich irgendwie. Und es funktioniert eben alles so lange gut, wie die Finanzämter und die dahinterstehenden Ministerien der Zivilgesellschaft gewogen sind. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir möglicherweise auch irgendwann Landesregierungen haben, die mit der Zivilgesellschaft nicht so viel anfangen können, dann wäre es natürlich schon wichtig, dass wir nicht auf solch diffusen Grundsätzen, auf der Grundlage von so diffusen Grundsätzen arbeiten, die dann in jede Richtung angewendet werden können, sondern dass wir das Ganze eben auch gesetzlich nochmal glatt ziehen. Und deshalb ist, glaube ich, nicht so sehr eine verfassungsrechtliche Frage, eher eine Frage des einfachen Rechts, also des Steuerrechts, vor allen Dingen des Steuerrechts, in dem, glaube ich, diese politische Betätigung klar gesetzlich geregelt sein sollte. Eben auch einfach, um am Ende sicherzustellen, dass diese Spielräume auch fortbestehen, wenn möglicherweise das Ganze administriert wird durch Verwaltung, durch Regierung, die vielleicht nicht die größten Freunde der Zivilgesellschaft sind.
Wir haben ja in den letzten Monaten ganz viel in Deutschland auch darüber gesprochen, wie man die Resilienz der Verfassung stärkt, der Gerichte. Gibt es dann da auch etwas aus einer juristischen Sicht, wo man sagen würde, so kann man die Resilienz der Zivilgesellschaft rechtlich stärken? Im angloamerikanischen Raum gibt es häufig in Australien oder in Großbritannien gibt es dann nochmal wie so ein eigenes Amt, das sich mit der Zivilgesellschaft befasst und sowas. Neben eben den Steuerbehörden sind solche Dinge erstrebenswert. Und dann ist natürlich die andere Frage, wer stößt sowas dann eigentlich an, eine Gemeinnützigkeitsrechtsveränderung oder diese juristischen Veränderungen?
Ja, ich glaube, auf verfassungsrechtlicher Ebene jetzt da irgendwo den Begriff Zivilgesellschaft zu verankern, das mag dann am Ende die Argumentationslast in die eine oder die andere Richtung verschieben, aber das ist, glaube ich, nicht so das Entscheidende. Ich glaube, wichtiger erscheint mir, dass man tatsächlich die gesetzlichen Regelungen so ausgestaltet, dass die Spielräume für die Zivilgesellschaft klar sind und dass für die Anwendung wenig Spielräume bestehen. Und das ist eben einfach in vielerlei Hinsicht nicht so. Also wir haben gerade über die politische Betätigung gesprochen. Es gibt auch andere Bereiche im Gemeinnützigkeitsrecht, wo nicht so ganz klar ist, was eigentlich die Folge ist. Also es gibt im Gemeinnützigkeitsrecht so einen sogenannten Bagatellvorbehalt. Wenn ich gegen das Gemeinnützigkeitsrecht verstoße, dass es nur eine Bagatelle ist, soll nichts passieren. Aber Bagatelle ist natürlich auch ein Begriff, den ich in die eine oder die andere Richtung dann am Ende operationalisieren kann. Und das birgt natürlich letztlich auch Gefahren. Deshalb würde ich sagen, sozusagen Resilienz, die Strukturen so ausgestalten, dass die Zivilgesellschaft nicht gefährdet ist. Das bedeutet in erster Linie steuerrechtliche Regelungen so auszugestalten, dass sie die Spielräume klar abgrenzen, aber eben umgekehrt auch der Zivilgesellschaft klar machen, was sie tun darf. Ja? Und dass da eben möglichst wenig Spielräume bestehen. Denn wenn es im Gesetz geregelt ist, muss man das Gesetz erstmal ändern. Und das Gesetz ist, das führt vielleicht zu der Frage, wer das anstoßen kann, ist ein Bundesgesetz, so dass am Ende das eben auch nur durch den Bundesgesetzgeber geändert werden kann. Und auf Bundesebene sind die politischen Verhältnisse jetzt im Moment jedenfalls noch so, dass sich nicht abzeichnet, dass da Kräfte, Parteien die Mehrheit haben, die Zivilgesellschaft insgesamt kritisch sehen. Wer kann das anstoßen? Das kann letztlich jeder anstoßen, der das Initiativrecht im Bund hat. Und das ist letztlich die Regierung. Das sind Abgeordnete des Bundestages und das ist der Bundesrat. Also es muss sozusagen aus der Richtung ausgehen, muss nicht unbedingt von der Regierung kommen, kann auch von den Fraktionen im Bundestag kommen. Aber von dort muss letztlich der Anstoß kommen, um das Gemeinnützigkeitsrecht, also die Abgabenordnung, so zu ändern, dass für die politische Zivilgesellschaft mehr Rechtssicherheit besteht. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, eben gerade mit Blick auf dann eine Veränderung bei dem Vollzug, bei der Anwendung dieser Regelung.
Dann nehmen wir doch jetzt schon mal was ganz Konkretes mit, ne? Also was man, wo vielleicht auch nochmal Aktivität notwendig sein könnte und wo man Fachlichkeit mit einbringen kann und wo vielleicht Klarheit geschaffen werden muss, auch nochmal juristisch gesehen. Am Ende von unserem Podcast kommt immer nochmal so eine ganz persönliche Frage. Und zwar, wann sind Sie denn das erste Mal mit Zivilgesellschaft in Berührung gekommen? Wann haben Sie sich das erste Mal engagiert?
Ja, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, glaube ich, in meiner Jugend nicht derjenige war, der sich besonders hervorgetan hätte durch extracurricular activities, wie man das ja vielleicht bezeichnen würde. Aber ich habe tatsächlich im Rahmen des Zivildienstes Rettungsdienst gefahren beim Deutschen Roten Kreuz. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal erfahren, welche Rolle die Zivilgesellschaft, damals hatte ich überhaupt nicht in politischer Hinsicht spielt, aber eben in einer karitativen Hinsicht oder einfach als Teil der Daseinsvorsorge. Und dann habe ich mich da zum ersten Mal sozusagen ernsthaft selbst engagiert und Zivilgesellschaft in Berührung gekommen und jetzt in der jüngeren Vergangenheit natürlich vor allen Dingen durch meine Tätigkeit im Vorstand des Bundesverbands Deutscher Stiftung, der mir natürlich jetzt immer auf ganz besondere Weise vor Augen führt, wie vielgestaltig die Zivilgesellschaft ist. Das ist ja so das Schöne, dass der Verband eigentlich letztlich natürlich irgendwie die Rechtsform der Stiftung und die Rahmenbedingungen für Stiftungstätigkeit im Blick hat, aber über die Stiftungen, die dann ja in allen Bereichen der Gesellschaft unterwegs sind, bekommt man wirklich wahnsinnig großen Eindruck davon, was die Zivilgesellschaft eigentlich leistet und zwar sozusagen in alle Verästelungen der Gesellschaft hinein und das ist schon insgesamt, finde ich, sehr eindrucksvoll.
Super.
Das war wieder ein schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Jetzt gibt's für die Hörer zum Schluss, wie gewohnt, drei Kernaussagen aus dieser Folge. NGOs müssen neutral sein.
Nein, gemeinnützige Organisationen müssen parteipolitisch neutral sein, dürfen aber politisch aktiv sein.
Wer staatliches Geld bekommt, darf nicht kritisieren.
Das stimmt auch so nicht. Förderung ist zweckgebunden, nicht meinungsgebunden.
Das Gemeinnützigkeitsrecht gehört reformiert.
Ja, nicht um NGOs mehr Macht zu geben, sondern um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.
Damit endet unsere Folge über Neutralität, Verantwortung und den Platz von Zivilgesellschaft im Verfassungsstaat.
In der nächsten Folge schauen wir darauf, wie Zivilgesellschaft nicht nur kritisiert, sondern ganz konkret aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird.
Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert uns, diskutiert mit. Die NGO-Debatte geht uns alle an. Wir freuen uns riesig über eure Kommentare, eure Bewertungen und natürlich über eure Likes.
Das war die NGO-Debatte, eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.